Gott fordert mich in den letzten Wochen ganz schön heraus. Er fordert mich ganz schön heraus in meinen Gedanken mit seinem Wort und sagt, hey Franz, wie schaut's aus? Das sagt mein Wort und du sagst auch, dass das wahr ist. Und was ist jetzt mit deinem Leben? Wo sind deine Werke? Glaube ich, eine Werke ist tot, Jakobus, ne? Und seit Wochen habe ich ganz schön am Schlucken und am Tun und am Machen. Und heute habe ich wieder so ein schönes Wort. Aus dem Johannesevangelium. Nein, die Liebe ist es nicht. Auch wenn er sehr viel über die Liebe schreibt, aber eigentlich schreibt er über die Liebe im ersten Johannesbrief. Nicht im Evangelium in dem Sinn. Aber ihr kennt ja die Geschichte von Lazarus. Jesus weckt ihn von den Toten auf. Das ist eine der Begebenheiten der Bibel, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Das mitzuerleben. Ja, das sage ich noch, wo das ist. Das mitzuerleben, wie Jesus sagt, komm, rollt mal hier den Stein auf die Seite. Und ja, aber trotzdem, da stehen dann die Leute rundum. 3 Tage ist er schon tot. Viere, okay. Und dann sagt Jesus, Lazarus, komm heraus. Ja, dann warten wir. Und ich denke, da ist erst einmal gar nichts passiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nach diesem Gebet von Jesus, oder es war ja gar kein Gebet, es war ein Befehl, da hätte man wahrscheinlich eine Stecknadel hören können, wie sie auf den Boden fällt. Ich denke, das war völlige Stille. Und danach das blanke Entsetzen, als die Mumie erscheint. Ja. Also hätte ich gerne miterlebt. Ja, wahrscheinlich wäre mir das Herz vor Schreck stehen geblieben, als der Lazarus da rauskam. Aber ich denke, solche Dinge werden wir dann auch erleben, wenn hier die Erweckung ist. In Vorarlberg, dann werden wir Toten auf Erweckung erleben. Natürlich nicht so dramatisch, Felsengräber haben wir keine. Aber wir werden Toten auf Erweckungen erleben. Ist euch das bewusst?
Amen.
Amen. Das wird passieren. Ja. In Johannes Kapitel 11 ist diese Begebenheit von Lazarus. Und ich lese euch einen Vers vor. Und aus dem kommt dann auch das Thema für meine Predigt. Und zwar Johannes Kapitel 11, Vers 40. Und hier steht, aber Jesus sagte zu ihr, also zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Das Überschrift würde ich jetzt mal nehmen, glaube nur. Das ist jetzt meine Überschrift als Herausforderung an uns alle. Glaube nur. Klingt einfach, oder? Klingt ganz einfach. Glaub's einfach nur. Wo ist der Stress? Hat Jesus immer wieder gesagt, glaube nur. Lesen wir auch im Alten Testament, glaube. Und Jesus sagt hier zu Martha, glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Habe ich dir das nicht gesagt? Puh. Ja. Hat Gott auch zu uns geredet? Ich denke schon, oder? Wir haben Gottes Geist. Wir haben Gottes Wort. Wir haben die Gemeinschaft der Heiligen. Gott redet auch zu uns.
Halleluja.
Und Dieses Glaube nur über diese Predigt, das ist das, was ich so von Jesus seit Wochen höre. Franz, glaub's einfach. Ja. 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 Und ich beschäftige mich viel mit dem Glauben. Und ich merke, ich kriege ein neues Bild über Glaube, genauso wie ich ein neues Bild über Buße gekriegt habe. Habe ich ja da gesagt, Buße hatte ja immer so was Negatives, so, du Sünder. Na? Aber eigentlich ist Buße nicht, kehr um, weil du ein Sünder bist, weil du so schlecht bist, weil du so mies bist, weil du es nötig hast, sondern es kommt eigentlich von der anderen Seite her, Buße als ein Liebesangebot Gottes an uns. Ja, du Buße, weil ich will dich retten, weil ich dich liebe. Und so kommt es auch der Glaube hier ins Spiel. Und dieses Wort hier, glaube nur. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen.
Amen.
Amen. Gehen wir mal in den 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14 bis 16, und ich habe hier wieder die Neue Genfer Übersetzung, weil die ist wirklich genial. Also manche Sätze, die da drinnen stehen, wo komplizierte Dinge aus der Elberfelder, die ich absolut nicht verstehe, hier plötzlich einen Sinn kriegen, wo ich mir sage, aha, so ist das. Also diejenigen, die die Neue Genfer Übersetzung übersetzt haben, die haben sich da wirklich reingekniet, das merke ich am Satzbau, wie sie versuchen, Dinge in die heutige Sprache reinzukriegen, dass man es versteht und trotzdem die Sache nicht zu oberflächlich wird. Ja, es gibt auch manche Bibelübersetzungen, die sind dann so oberflächlich, wo du sagst, also das ist gut zum Lesen, aber zum Predigen kann ich das nicht nehmen. Aber hier, Neue Genfer Übersetzung, da muss ich gleich wieder mal Werbung machen, die ist wirklich gut. Gut. 1. Korinther 2, 14 bis 16. Und hier haben sie das auch gut übersetzt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Und Vers 16 noch, ja. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet, wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Also hier werden zwei Gruppen von Menschen gegenübergestellt, die, die den Geist Gottes haben und die, die ihn nicht haben. Und die, die ihn nicht haben, steht hier, die begreifen gar nicht, was Gott tut. Sie verstehen es nicht. Sie sind nicht imstande, das zu begreifen. Sie sind auch nicht imstande, die Gemeinde Jesu zu beurteilen, die Jünger Jesu zu beurteilen. Sie können das gar nicht. Sie merken nur, die sind hier anders, die sind hier völlig daneben, die sind hier völlig verrückt. Aber warum? Das verstehen die nicht. Ja, ich habe mal vor 35 Jahren, nee, 30 Jahren, ging ich auf die Bezirkshauptmannschaft mit meinem Pullover, Jesus befreit und zwei Hände, die eine Kette zerreißen, weil ich brauchte Geld für die ersten 6 Wochen in Vorarlberg, ja, damit die Bezirkshauptmannschaft die Kosten für das Haus übernimmt, in dem ich eingezogen bin. Und, nee, Blödsinn. Das war die eine Geschichte. Die andere, ein Vorstellungsgespräch war das. Da ging ich auch mit diesem Pullover hin. Ein Vorstellungsgespräch in einer großen Firma, Personalchef, hoch ausgebildet. Na, der guckte mal, als ich da ankam. Und dann wollte er natürlich meinen Lebenslauf wissen. Und ich habe ja in vielen Firmen gearbeitet. vor meiner Bekehrung, ja, und habe einiges schon gemacht, bis zu meiner Bekehrung, nachher wurde es ruhiger. Aber dann habe ich dem Personalchef versucht zu erklären, es gibt da in meinem Leben einen Zeitpunkt, da hat sich etwas geändert. Nämlich am 1. August 1986. Da habe ich mich bekehrt, da bin ich Jesus begegnet, da bekam ich neues Leben, da bekam ich den Heiligen Geist, da hat sich mein Leben geändert. Dreimal hat er mich danach gefragt, ja, wie war das jetzt genau? Wo warst du dann? Ich habe ihm erklärt, auf dem Bauernhof mit Schafe und Ziegen und Hühner und Hunde und Katzen und Ratten und Fliegen und Wespen und ja.
Voll spannend.
Mit allem, was es an Viechern nur so gibt. Ja. Und er hat dreimal nachgefragt und kam immer zu dem Ergebnis, ja, Schaf, wir hätten so eine beruhigende Wirkung. Und ich habe ihm dreimal versucht zu erklären, dass es nicht die Schafe sind, die mein Leben verändert haben, sondern Jesus. Aber das ging nicht in seinen Kopf. Unmöglich. Ja? Schafe haben eine beruhigende Wirkung.
Das war die Lösung.
Das war die Lösung. Ja? Okay. Aber wir sehen hier zwei Arten von Menschen. Ein Mensch ohne Gottes Geist versteht nicht, was Gottes Geist in dieser Welt tut. Und das sehen wir ja auch schon bei Lazarus. Jesus weckt Lazarus von den Toten auf und was passiert? Die Pharisäer überlegen, wie sie ihn wieder töten können. Das steht ja. Ja. Die Pharisäer wollten ihn wieder töten. Ich dachte, als ich das erste Mal gelesen habe, jetzt sind sie total, völlig durchgeknallt. Aber der Punkt ist, sie haben Gottes Wirken nicht erkannt. Sie sahen, hier ist was Besonderes passiert. Aber was? Was ist passiert? Ja? So glaube nur und du wirst Gottes Herrlichkeit sehen. Und glauben können wir nur durch Gottes Geist, oder? Und so kann auch nur mit Gottes Geist im Glauben dann gesehen werden, was Gott tut. An den kleinen Dingen auch schon. Ich habe Gott mal gebeten, öffne mir doch mal die Augen, dass ich in meinem ganz normalen Alltag sehe, wo du drinnen bist. Nicht die großen Dinge. Obwohl ich zu der Zeit viel erlebt habe. Ja. Aber ich sage, ich möchte dich mal im Alltag sehen, bei den ganz normalen Dingen, die ich so ganz normal tue, wo du den Eindruck hast, das macht sowieso jeder. Zeig mir doch da mal, wo du wirkst. Öffne mir meine Augen. Ich habe lange dafür gebetet und plötzlich habe ich es gesehen. Überall ist Gott drinnen. Überall. Schon alleine, dass du in der Früh aufstehen kannst. Und gesund bist, ist ein Wunder. Dass du mit dem Auto heil in die Arbeit kommst, ist ein Wunder. Ja? Dass dir in der Arbeit nichts passiert, ist ein Wunder. Ja? Und. Dass du jeden Tag überlebst, ist ein Wunder. Ja? Dass deine technischen Geräte funktionieren, ist ein Wunder. Es ist alles ein Wunder. Gott hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ich konnte das plötzlich überall sehen. Es funktioniert nur, weil Gott dafür sorgt, dass es funktioniert.
Amen.
Ja. Aber der normale Mensch, der sieht das gar nicht. Für den ist es ganz normal. Und für einen Esoteriker, Okkultisten, ja, ist ja beides das Gleiche, die ordnen das dann irgendwelchen Kräften und Mächten zu, ja, die da dahinter stehen. Und auch sie können nicht erkennen, dass es Gott ist. Nur die, die Gottes Geist haben, können glauben und im Glauben können sie sehen, was Gott tut. Ja. Und plötzlich werden ganz normale Dinge, ja, zu Erlebnissen, wo du sagst, hier wirkt Gott, hier wirkt Gott, hier wirkt Gott, hier wirkt Gott. Amen.
Amen.
Glaube nur. Und du wirst Gottes Herrlichkeit sehen. Was ist Gottes Herrlichkeit sehen? Es ist sein Wirken in dieser Welt. Es ist sein Handeln in dieser Welt, das dem natürlichen Menschen verborgen ist. Ja? Ja? Diese ganzen Flüchtlingsströme, die jetzt nach Europa kommen und alle stehen Kopf, ich sehe da Gottes Wirken. Ja? Die Propheten haben das Chaos in Europa vorausgesagt. Die Asylanten bringen das Chaos. Ja? Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass ich davon betroffen bin. Ich habe gerne ein ruhiges, stilles und friedliches Leben. Ja? Wir sehen Gottes Herrlichkeit, weil wir Gottes Geist haben und weil wir glauben. Ja? Aber wie weit geht unser Glaube? Wo hört er auf bei uns? Ja? Ich bringe euch jetzt mal eine Geschichte. So eine Herausforderung. Was ganz Extremes. Was ganz Extremes. Matthäus 14. Wisst ihr, was dort steht? Matthäus Kapitel 14. Von Vers 22 bis Vers 33. Die ganze Geschichte, damit wir das haben. Ja? Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Na, da haben wir doch ein extremes Beispiel. Glaube nur und du wirst Gottes Herrlichkeit sehen. Jesus kommt auf dem Wasser. Okay, da könnten wir es noch sagen, gut, war Jesus, oder? Gottes Sohn. Was soll's? Geht auch durch Wände. Erscheint, wie es ihm gefällt. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Ja? Oder Petrus, das Großmaul, stand sofort auf und sagte, hey, Herr, also wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich komme. Und Jesus sagt, okay, komm. Puh. Als ich mich bekehrte, habe ich zum Herrn gesagt, Herr, du bist super, sende mich, wohin du willst. Sende mich. Ich will erzählen von dem, was du Großes an mir getan hast. Mit einer Ausnahme oder einer Bedingung. Aus Österreich gehe ich keinen Schritt raus. Ich bleibe nur in Österreich. Aber da kannst du mich senden, wohin du willst. Monate später zeigte Gott mir in einer Vision Dornbirn. Geh nach Dornbirn. Und ich wollte nicht. Nach Dornbirn, was tue ich in Vorarlberg? Ich wollte nach Oberösterreich.
Das gehört zu Österreich.
Man könnte auch noch über Salzburg reden. Salzburg geht auch noch. Am liebsten wäre mir Kärnten gewesen. Und er gesagt hat, bleib in Kärnten. Das wäre mir am liebsten gewesen. Aber Vorarlberg, was tue ich in Vorarlberg? Was? Ja. Und ich wollte nicht. Ja, ich gehe ja irgendwann, ich gehe irgendwann. Ja, ihr kennt ja des Teufels liebstes Möbelstück, oder? Die lange Bank, wo man alles vor sich her schiebt. Und ich wollte nicht gehen und wollte nicht gehen und wollte und hatte alle möglichen, ich habe kein Geld, ich kenne niemanden. Außerdem ist das viel zu weit weg, ich habe keine Arbeit, ich habe keine Wohnung, ich habe überhaupt nichts. Ich war nie dort, ja. Und dann hat Gott eingegriffen. Und ich habe mit den Leuten am Bauernhof nur noch gestritten. Es gab gar keinen Grund zum Streiten. Aber die sind mir alle nur noch auf die Nerven gegangen. Bis ich gesagt habe, okay Herr, ich habe es ja schon kapiert. Meine Zeit hier ist vorbei. Es ist eine Sache, wenn man Jesus begegnet, zu sagen, Herr, sag ein Wort und ich gehe. Ich verlasse meine Sicherheiten, ich werf mich raus aufs Wasser, ich komme zu dir, hier bin ich. Das ist eine Sache. Die zweite ist, wenn dann Jesus sagt, okay, komm. Ja. Naja, da hat man plötzlich ganz, ganz viele Argumente, warum es nicht geht. Oder warum es jetzt noch nicht geht. Der Petrus, der war da ganz, er war ein Großmaul, er war sehr impulsiv. Das hat ihm auch viele Schwierigkeiten eingebracht, aber es hat ihm auch etwas eingebracht, dass er Dinge mit dem Herrn erlebt hat, die andere nicht erlebt haben. Also Herr, wenn du es bist, befiehl mir, sagt er, dass ich komme. Und Jesus sagt, komm. Und er ist sofort raus aus dem Boot. Der hat da gar nicht lange überlegt. Raus und geht auf dem Wasser. Das war nicht Jesus, das war Petrus. Ein Mensch wie du und ich. Genauso abhängig vom Heiligen Geist wie du und ich. Und das war noch vor Pfingsten. Das war noch vor der Kreuzigung. Nur so mal als Gedankenanstoß. Das war ja alles noch vorher. Aber er geht auf dem Wasser. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, du wirst die Herrlichkeit Gottes erleben? Ich bin nach Vorarlberg gekommen und ich habe Wunder über Wunder erlebt in den ersten Wochen. In jedem Gottesdienst habe ich Zeugnis gegeben. In jedem Gottesdienst. Glaube nur. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann sag doch dem Herrn, Herr, gib mir ein Wort. Rede zu mir. Und wenn du sagst, egal was es ist, ich tue es. Ich habe mit dem Herrn gesagt, Herr, ich gehe jetzt in Urlaub. Aber Urlaub damals, zu der damaligen Zeit, hat ja für mich geheißen, dass ich Geschwister besuche, dass ich Gemeinden besuche. Es war ja nicht Urlaub, wie ich es dann später gemacht habe. Mallorca, Tunesien, Slowenien. Sondern das war wirklich Mission eigentlich. Ich habe gesagt, Herr, zeig mir, wo ich hin soll. Und sofort, innerhalb von Sekunden, sprach der Herr zu mir ganz klar und deutlich, Guatemala. Boah, was? Guatemala. so mit Flugzeug und Dollars und Spanisch und Englisch und die Geschichte kennt ihr über diese Guatemala-Reise, könnte ich ein Buch schreiben. Aber es ist eine Sache zu sagen, Herr, rede zu mir. Und eine andere Sache, dann das zu tun, was Jesus sagt. Amen. Aber da kommt eben das Wort von Jesus rein, glaube nur. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir wissen ja aus Jakobus, der Glaube braucht Werke, um zu leben. Ja? Paulus stand ja mal vor Herodes, glaube ich, war das? Vor dem König? Nein, nicht Herodes. Ja, jetzt weiß ich es nicht mehr, in der Apostelgeschichte. Stand er vor dem König. Und dann sagt er zu dem König was Interessantes. Er sagt, König, ich weiß, dass du den Propheten und den Schriften glaubst. Ich weiß, dass du glaubst. Aber dieser König hatte keine Werke. Dieser Glaube, den er hatte, hatte keine Auswirkungen auf sein Leben. Er sah die Herrlichkeit Gottes nicht. Er sagte zwar zu allem Ja und Amen, was die Bibel sagt, aber weil er nicht tat, was drinnen stand, hat er die Herrlichkeit Gottes nicht erlebt. Glaube braucht Werke. Ja. Als Jesus zu Petrus sagte, komm! Und Petrus glaubte, dass er das jetzt wirklich kann, aber wenn er nicht gegangen wäre, was hätte er erlebt? Nichts. Er hätte zwar im Boot mit den anderen diskutieren können drüber, ich weiß, es hätte funktioniert und wir können das, aber wozu soll ich, brauche ich ja nicht und so weiter. Aber er hatte etwas erlebt, er ging auf dem Wasser, auf Jesus zu. Aber dann haben wir gelesen, dann sah er auf die Umstände. Und dann kriegte er Angst. Und Angst zerstört den Glauben. Ja? Ich fahre jetzt im Juli wieder nach Bosnien. Aber wenn ich Angst habe, dann kann ich nicht hin. Mit Angst kann ich nicht nach Bosnien fahren. Das ist tausende von Kilometern, die ich da hin und zurück fahre. Ja? Also ich habe mindestens 2000 Kilometer, ja, 2500 hin und retour. Das ist für mich eine Weltreise. Ich fahre über mehrere Länder, über mehrere Grenzen. Ich habe mit mehreren Währungen zu tun. Ich brauche mehrere Sprachen und. Ich kann überhaupt keine, ich kann ja nur Deutsch. Das ist eine Weltreise nach Bosnien. Aber ich fahre hin, weil Jesus gesagt hat, fahr. Und ihr wisst ja, was bei der letzten Reise passiert ist. Was hatte ich denn, als Jesus sagte, geh nach Bosnien? Ich hatte nichts. Alles, was ich wusste, ist, dass ich auf dieser Reise mit Problemen zu kämpfen habe, die Jesus aus dem Weg räumt. Und das war ja da. Ja. Bin keine Stunde gefahren, ist mein Auto gestanden, wegen einem Schrauben, der 79 Cent kostet. Haben wir 24 Stunden verloren. Wegen 79 Cent musste ich übernachten. Ja. Und dann die Grenze gesperrt, Umweg fahren, über irgendwelche Berge und Dörfer, ja, da hast du gemeint, du bist irgendwo in der Pampa. Ja. Und ich hatte nur einen einzigen Termin. Und dann öffnete Gott die Türen. Und plötzlich lernte ich Geschwister kennen. Überall. Plötzlich war ich unterwegs. Und in allen Versammlungen, in allen Treffen, die wir hatten, erlebten wir Gottes Gegenwart. Ich kann euch das erzählen, ich kann auch dieses Fahr-News schreiben, aber das muss man mal erlebt haben. Das muss man mal erlebt haben. Und ich bin schon gespannt, was jetzt im Juli passiert. Bin wirklich schon gespannt. Ja, was da läuft. Aber es ist gefährlich zu beten, zu sagen, Jesus, rede zu mir, zeig mir, was ich tun soll. Gib mir ein Wort, gib mir einen Befehl. Es gibt einen Haken bei der Sache. Er tut's wirklich. Und dann hast du ein Problem. Willst du die Herrlichkeit Gottes erleben? Dann musst du tun, was er sagt. Ansonsten erlebst du sie nicht. Ja? Sonst erlebst du es nicht. Ja? Jesus sagte, räumt den Stein weg von diesem Grab. Die Leute hätten sich auch weigern können und sie hatten sie auch ein bisschen angedeutet, Herr, der riecht schon. Der ist schon tagelang tot. Also das können wir nicht machen. Und Jesus sagt, hey, glaubst du? Weg mit dem Stein und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, setz dich ins Flugzeug und flieg nach Guatemala. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Setz dich ins Auto und fahr nach Bosnien. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Setz dich in den Zug, fahr nach Vorarlberg. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Glaube ist eine Sache. Er braucht dann noch Werke dazu. Und wenn zu deinem Glauben noch das Werk des Glaubens kommt, dann erlebst du die Herrlichkeit Gottes in einer Art und Weise, dass die anderen so nicht miterleben können. Ungläubige schon gar nicht. Die sehen zwar, was du erlebt hast, die hören zwar, was du erlebt hast, du kannst es ihnen erzählen, aber sie können eigentlich nicht wirklich erfassen, worum es geht. Für die sind das nette Geschichten, für die sie dann irgendeine Erklärung finden. Ja, Schafe haben eine beruhigende Wirkung, darum hat sich dein Leben geändert. Dreimal habe ich versucht, ihm das klarzumachen, dass das nicht die Schafe waren. Aber es führte kein Weg an den Schafen vorbei. Glaube nur und handle nach deinem Glauben und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja. Hebräer Kapitel 11, wisst ihr, was das ist? Das ist ein ganz interessantes Kapitel. Hebräer 11 ist das sogenannte Kapitel des Glaubens. Da werden sie alle oder einige aufgezählt als Vorbilder im Glauben. Und dann steht, das sind unsere Zeugen, die wir haben, dass Glaube funktioniert. Amen. Und dass Gott niemanden fallen lässt, der glaubt. Hebräer 11, Vers 30. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Eine Frage, ne? Wieso sind die Mauern von Jericho eingestürzt? Ja. Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Jetzt könnte man einen Punkt machen. Und jetzt könnte man uns über Glaube auslassen. Und wahrscheinlich wird man dabei in die Irre gehen. Weil es wird auch noch beschrieben, was sie glaubten. Was glaubten sie denn? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Deshalb stürzten die Mauern ein. Denn auf Gottes Befehl hin waren sie 7 Tage lang um die Stadt gezogen. Also Gott hat zu ihnen gesagt, 7-mal um die Stadt. In einer bestimmten Rangordnung, bestimmten Abteilungen, mit einer bestimmten Art. Genau das gleiche wie bei Petrus, oder? Komm aus dem Boot, Petrus. Komm zu mir. Die Israeliten hatten einen Glauben, dass Gott zu ihnen geredet hat und ihr Glaube zeigte sich darin, dass sie 7 Tage um die Stadt marschierten. Sie wussten genau, dass sie die Mauern nicht einstürzen konnten. Jericho war die größte Stadt und die mächtigste Stadt in ganz Kanaan. Ja? Jericho war gewaltig. Die Mauern konnten sie nicht einnehmen. Sie hatten gar keine Belagerungsgeräte. Sie hatten keine ausgebildete Armee. Sie wussten gar nicht, wie man eine Stadt belagert. Ja? Sie wussten nur, wir müssen 7 Tage um die Stadt laufen und dann stürzen die Mauern ein. Also, wir tun das, was Gott jetzt sagt. Wir laufen 7-mal um die Stadt. Tja, ich kann mir vorstellen, was sich die Kanaaniter ungefähr dabei gedacht hatten. Die auf der Mauer standen und die Israeliten durften ja nichts sagen. Sie durften nicht reden. Schweigemarsch. Da ziehen jetzt 1 Million Leute schweigend 7 Tage lang um die Stadt, reden kein Wort. Du stehst auf der Mauer und guckst dir das an. Was weiß ich, 10 Meter hoch? Aha. Tja. ist wahrscheinlich ein Fitnessprogramm oder so ähnlich. Keine Ahnung, was die da machen, worum es hier geht. Ja, vielleicht machen sie noch ein paar Liegestütze, was weiß ich. Aber sie wussten, die Mauern können sie nicht kaputt machen. Und es ging auch nicht darum, dass sie durch ihren Glauben die Mauern zum Einstürzen bringen. Das war nicht der Glaube, den sie brauchten. Ja? Auch der Petrus brauchte nicht den Glauben, dass er auf dem Wasser gehen kann. Er brauchte den Glauben, dass Jesus ihm einen Befehl gegeben hat. Und Israel brauchte den Glauben, dass Gott einen Befehl gegeben hat. Geht siebenmal um die Stadt. Und zwar so, wie ich es euch gesagt habe, genau in der Anordnung. Und dann werde ich die Mauer zum Einsturz bringen. Ja? Hebräer Kapitel 11, wir bleiben da drinnen. Noch eine Begebenheit, Vers 22. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was da mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Ihr kennt ja Josef, na? Er wurde nach Ägypten verkauft als Sklave, landete im Gefängnis, wurde dann der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Und er gab einen Befehl kurz vor seinem Tod und sagte, pass auf, wenn ihr Ägypten verlasst, das war für ihn überhaupt keine Frage, dass es passiert. Er hat nicht gesagt, wenn ihr vielleicht mal geht, sondern er sagte, wenn ihr geht, dann nehmt ihr meine Gebeine mit. Für ihn gab es überhaupt keinen Zweifel daran, weil Gott hatte es verheißen. Sie werden nach Kanaan gehen. Und Josef glaubte das und er gründete seinen Glauben auf dieses Wort Gottes und er gab den Befehl, wenn es passiert, nehmt ihr mich mit. Ihr lasst mich nicht in Ägypten. Glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber wenn wir auf die Umstände schauen, so wie Petrus, kommt Angst in unser Herz. Ja? Und wenn man Angst hat, den Weg Gottes zu gehen, dann kann es auch passieren, dass man untergeht. Wobei Gott dann immer noch so gnädig ist und uns rettet, oder? Hat er bei Petrus ja auch gemacht. Jesus hat ja nicht gesagt, okay Petrus, ist schiefgegangen, die Sache, tut mir leid, wir sehen uns in der Ewigkeit. Nein, er hat ihn bei der Hand genommen und hat ihn wieder zurück ins Boot gebracht. Und auch das habe ich erlebt, dass Dinge, die schiefgegangen sind in meinem Leben, dass Gott mich trotzdem wieder daraus gerettet hat. Und mich wieder in Sicherheit gebracht hat. Ja? Aber glaube! Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst Dinge mit Gott erleben, die andere nicht erleben. Und die Ungläubige nicht einmal erkennen können, dass es Gott ist. Ja? Josef hat gesagt, nehmt meinen Sarg mit. Lass mich nicht hier. Ja? Josua erlebte, die Mauer Jerichos ist gefallen. Petrus konnte auf dem Wasser gehen. Na, stellt euch mal vor, als er wieder im Boot war. Ha? Boah. Na? Er ist auf dem Wasser gegangen. Das musst du erst mal hinkriegen. Ja? Römer Kapitel 1, Vers 16. Als Abschluss. Römerbrief, Kapitel 1, ganz bekannter Vers, Vers 16. Ja, ich lese ab Vers 15. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Amen? Im Evangelium, da ist Gottes Kraft. Oder das ist Gottes Kraft, das Evangelium. Aber was ist denn das Evangelium? Ich behaupte, dass es nicht die Bibel ist. Sondern in der Bibel wird uns das Evangelium berichtet. Und das Evangelium ist eine Person. Jesus, der Christus. Und in der Bibel lesen wir von ihm. Jesus, der Christus, ist zusammengefasst das Evangelium. Der Messias ist gekommen, weil Gott uns so sehr liebt, um uns zu retten, damit wir ewiges Leben haben bei ihm in seiner Herrlichkeit. Amen. Aber dieses Evangelium ist eine Person. Ja? Und in der Bibel können wir davon lesen. Und dieses Evangelium ist Gottes Kraft. Es ist Jesus Christus. Er, ja, hat die Kraft, uns zu retten. Er hat die Kraft, uns zu vergeben. Er hat die Kraft, uns ein neues Leben zu geben. Er hat die Kraft, uns ans Ziel zu bringen. Er hat die Kraft, uns zu heilen. Er hat die Kraft, uns zu befreien. Er hat uns die Kraft zu bewahren. Amen?
Amen.
Alles durch Christus. Ja? Das Evangelium ist nichts anderes als Jesus, der Christus. Da ist alles drinnen. Alles, was wir brauchen. Und ihm müssen wir glauben. Ihm müssen wir vertrauen. Ja? Und wir lesen im Alten Testament, dass die Heiligen des Alten Testaments auf den Christus gehofft haben schon im Glauben, der kommen wird. Abraham sah meinen Tag. Wow. Mose war treu im Haus Gottes als Diener. Jesus ist treu als der Power, als der Sohn. Ja, also im Alten Testament, die Heiligen des Alten Testaments haben nach vorne geschaut. Der Christus wird kommen und uns befreien aus dem Tod. Wir schauen 2000 Jahre zurück. Und beide, die Heiligen des Alten Testaments und die Heiligen des Neuen Testaments, sage ich mal, wir treffen uns beide am Kreuz von Golgatha, wo Jesus der Christus ist, das Evangelium Gottes. Das uns rettet. Amen. Und darum konnte Josef sagen, wenn ihr auszieht aus Ägypten, nehmt meine Gebeine mit. Ja. Und Josua vor Jericho, er ist dem Engel des Herrn begegnet, oder? Ich bin der Anführer des Heeres, der Herrscher. Wer war denn das? Das war Jesus Christus. Bin ich überzeugt. Der Herr der Herrscher, wer ist das? Jesus. Josua ist ihm begegnet. Und Josua erlebte, die Mauern Jerichos sind gefallen. Glaube nur. Petrus auf dem Wasser, Herr, sprich zu mir. Ja? Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung. Damit erleben wir, dass wir nicht in einem fremden Land bleiben müssen. Damit erleben wir, dass die Feinde, ja, mit denen wir zu tun haben, vor uns, wie soll ich sagen, vernichtet werden. Egal wie groß und wie stark sie sind. damit erleben wir, dass wir Dinge tun können, die von den Umständen her völlig unmöglich sind. Menschen können nicht auf dem Wasser gehen. Das geht gar nicht. Aber glaube nur, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber sobald du auf die Umstände schaust, auf die riesigen Mauern, auf den Wind und die Wellen, auf das starke Heer des Pharaos, ist fertig. Sobald du auf die Umstände schaust, in denen du lebst, hast du verloren. Es zerstört deinen Glauben, ja, und da musst du wieder den Schild des Glaubens in die Hand nehmen. Kannst du dich noch an die Predigt erinnern? Den Schild des Glaubens. Und dann geh im Glauben vorwärts. Ja, geh im Glauben vorwärts. Lass dich nicht aufhalten. Ja, glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaube an das, was der Herr dir schon gezeigt hat. Der Reinhard Bonnke hat einmal gesagt, es gibt immer noch Christen, die beten, Herr, zeige mir, wo ich hin soll. Er sagt, der Herr hat ihnen schon lange gezeigt, wo sie hin sollen. Sie sollen nur in den Mikro gehen und sich einen Reisekoffer kaufen und den packen und endlich mal gehen. Das war in der Schweiz. Glaube nur und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Jeder von uns. Jeder von uns. Wenn wir das tun, was Gott uns sagt. Und wie gesagt, seit Wochen beackert mich der Herr und lässt mir keine Ruhe in gewissen Dingen und sagt, Franz, mein Wort, wie schaut's aus? Ja, Herr, aber, aber, vergiss das aber. Das gibt es nicht. Ja. Josua hatte kein Aber. Josef hatte kein Aber, Petrus hatte keins. Ja. Sondern der Herr sprach und sie haben es geglaubt und sie haben danach gehandelt. Der eine spontan, die anderen etwas länger, je nach Persönlichkeit, ist nicht bei allen gleich. Es ist auch nicht bei jedem das Gleiche, was er tun soll. Ja. Wir müssen nicht alle nach Bosnien gehen. Ja, wir müssen nicht alle Gemeinden gründen. Wir müssen nicht alle predigen. Aber jeder hat etwas, was Gott von ihm möchte. Einen Weg, den er gehen soll. Ein Werk, das er tun soll. Und das kannst nur du tun. Ja? Das kannst nur du machen. Aber vielleicht hat Gott etwas zu dir gesagt und es fehlt noch dieser Schritt, den du tun musst. Du weißt zwar, was du zu tun hast, du möchtest es auch tun, du hast dafür gebetet, dass Gott es dir zeigt, dass du es tun sollst, aber du hast es immer noch nicht getan. Weil so viele Dinge dagegen sind. So viele Umstände, Herzenshaltungen, Bequemlichkeit, Ängste, und. Dutzende von Dingen, die dir sagen, es geht nicht, zumindest nicht jetzt. Glaube nur und tu das, was Gott dir gesagt hat. Und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und falls du den Eindruck hast, ich gehe hier jetzt unter, Jesus hat Petrus gerettet, als er unterging. Amen. Und falls du untergehst und den Eindruck hast, es läuft hier schief, ist Jesus da und rettet dich. Und wenn du dich dann erholt hast, machen wir einen zweiten Anlauf. Dann probieren wir es nochmal. Ja. Und wenn es sein muss, probieren wir es noch ein drittes Mal. Aber irgendwann schaffen wir es dann. Amen. Irgendwann funktioniert's. Ja. Es gibt diesen schönen Vers, den wir ja immer wieder zitieren. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ja, wenn nur die anderen Menschen nicht wären und wenn ich mehr Geld hätte und eine stärkere Persönlichkeit und etwas mehr Beziehungen und dann noch Sprachen könnte und eine bessere Ausbildung hätte. Ja, hätte, könnte, wäre. Ja. Dann wäre das ja alles genial und super und dann würde ich es auch tun. Aber weil das hätte, könnte, wäre nicht da ist, muss ich eben noch warten. Und am Schluss wird gar nichts. Jesus hat zu Martha gesagt, glaube nur. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und alles, was sie tun mussten, war den Stein wegräumen. Den Toten hat Jesus rausgeholt. Alles, was sie tun mussten, war 7-mal im Jericho laufen. Die Mauern hat Gott einstürzen lassen. Amen. Es gibt Dinge, die können wir tun. Und es gibt Dinge, die kann nur Gott tun. Betet für die Kranken. Heilen tut sie Jesus. Ja. Fang an, das Evangelium zu verkünden. Retten tut die Menschen Jesus. Und so weiter und so fort. Was ist der Punkt, an dem du stehst? Das ist die Frage, mit der ich dich entlasse. Wo ist das Reden Gottes bei dir, wo du den Eindruck hast, seit Wochen und Monaten, vielleicht seit Jahren, habe ich den Eindruck, hier will Gott was von mir, aber es funktioniert nicht. Weil das wäre, hätte, könnte, eventuell wäre ja, das ist alles noch da, das hat sich noch nicht aufgelöst. Vergiss es. Entscheide dich heute, jetzt, dass du sagst, okay, Herr, ich glaube, dass du geredet hast und ich tue es jetzt. Und dann gehe ich den ersten Schritt. Und wir wissen nicht, wo wir hingehen, wenn wir den ersten Schritt tun, oder? Gott sagte zu Abraham, geh raus aus deiner Stadt in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wusste nicht, was ihm passiert. Und du weißt vielleicht nicht, was passiert, wenn du jetzt anfängst, im Gehorsam, im Glauben, den ersten Schritt zu tun. Du weißt nicht, was dann passiert. Gott wird dir den zweiten Schritt zeigen. Und den dritten. Und nach dem 50. Schritt kannst du zurückschauen und kannst sagen, wow, das hat wirklich funktioniert. Amen. So ist es. Ja, Biografien werden immer am Ende geschrieben. Niemals am Anfang. Hinter noch. Wenn die Sache gelaufen ist, dann werden Biografien geschrieben und dann gibt's Leute, die dann beurteilen, das war gut und das war schlecht. Aber das macht nichts. Ja. Jesus sagt dir, glaube nur. Tu, was ich dir gesagt habe. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Amen.